Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Anton Toni Gunzinger im Zeichen der Energiekrise. Will ich mit ihm reden? Er ist Elektroingenieur, Computergenie und emeritierter ETH-Professor. Hat vor ein paar Jahren ein Buch herausgegeben, Kraftwerk Schweiz, wie man unabhängig wird von ausländischer Energie, wenn wir schauen, wie man das heute sieht. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde, der Roger Schawinski.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran. Fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission. Lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten.
Muss nur noch schnell die Welt retten. Einer, der mindestens die Schweiz retten will, ist der Toni Gunzinger. Danke vielmals. Der Titel ist natürlich nicht zufällig ausgewählt, sondern ein hervorragender Einstieg in diese Sendung. Toni, wer bist du?
Also ich bin von Grund aus Elektroingenieur und Computerbauer. Hat jetzt bald gesagt, ein Finder.
Das ja, ist du hast einen super Computer mal gemacht, ja. Wo man das Gefühl hat, mit dem putzt du IBM weg.
Ja, er ist sicher nicht schlecht. Er ist gut gewesen. Aber der
hat sich ein bisschen weniger verkauft.
Nein, hat weniger verkauft. Ja. Aber ich habe nachher eine Ingenieurfirma gemacht, also mit die Hüpfen Gott und die Welt und SBB und Rega und Mercedes und weiss der Kuckuck noch, wer alles. Und auch für die Elektrowirtschaft, die wir entwickeln. Mhm. Und wir sind einfach heute ein Entwicklungsbüro.
Und wie viele Leute hast du denn? Hast du mal 120 gehabt? Wie viele sind
es
jetzt?
Es ist etwas mehr. Es
noch mehr?
Etwas über 130.
1994 hat Time Magazine die 100 kommenden Figuren von der Welt ausgewählt. Du bist einer davon gewesen. Sind sie richtig gelegen?
Nein, das ist einfach, das ist Anfängerpech oder Anfängerglück. Ich bin dort über etwas hineingejumpert. Ja, wir sind natürlich, wenn man der Weltmeisterschaft bei den schnellsten Computern von der Welt dabei ist im Finale, dann ist das als Nobody ist das ziemlich beeindruckend. Aber mir hat's
hat dir das genützt oder hat dich das eher behindert? Die Erwartung, die man in dich hineingesetzt hat, weltweit?
Das ist eine gute Frage. Also, ich frage mich die ganze Zeit. Also, zur damaligen Zeit hätte ich das nicht können tragen. Hätte ich es gar nicht können tragen, oder? Also, das ist eigentlich, da bist du auf ein Podest aufgestellt worden. Also, ich bin auf ein Podest aufgestellt worden, wo eigentlich nicht, ich habe mit dem gar nicht können machen, weil ich einfach den Hinterbau nicht hatte.
Okay. Also, jetzt bist du auch natürlich technologisch immer an der Grenze. Artificial Intelligence ist so the next big thing. Was haltest du davon? Ist das wirklich etwas, was uns die Welt wird noch massiv verändern?
Das wird die Welt massiv verändern und es wird in gewissen Gebieten hat das eine grosse Bedeutung. Aber im im menschlichen, zwischenmenschlichen, intuitiven Teil glaube ich nicht, dass das eine grosse Bedeutung hat. Dort ist einfach der Mensch von mir aus gesehen ein viel wichtigeres Element.
Eben spannend an dir ist ja, du bist einerseits Naturwissenschaftler, andererseits auch sehr stark Esoteriker, oder?
Also das ist jetzt, das würde ich jetzt so nicht sagen.
Ich weiss, dass du es so nicht würdest sagen, aber du bist in der Metaphysik ein bisschen, du machst viel Meditationen und so weiter. Und da frage ich mich, und der Grund ist natürlich auch der, dass in der Corona-Zeit bist du ein bisschen in diesem Lager gewesen, du als Naturwissenschaftler, aber mit eben Affinität zu höheren Kräften.
Nein. Also jetzt müssen wir, das müssen wir richtig anschauen. Also in der Corona-Zeit, ich bin einfach ein starker Gegner, wenn man Zahlen verdrehen und das ist aus meiner Sicht, also die Sterblichkeit hat nie um den Faktor 30 bis 40 höher gesehen als eine normale Grippe. Und wenn man so etwas erzählt, das macht mich verrückt. Als Naturwissenschaftler, nicht als irgendjemand. Sondern,
aber es sind natürlich verschiedene Zahlen. Und die Tatsache ist jetzt beispielsweise in Amerika, wo sehr viele Menschen gestorben sind, über 1 Million Menschen, ist die Lebenserwartung in den letzten 2 Jahren um 3 Jahre zurückgegangen, was es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und das ist während einer Grippezeit nicht passiert.
Da müssen wir jetzt, die Amerikaner haben ja auch über die letzten 10 Jahre jedes Jahr einen Monat verloren an der Lebenserwartung. Das ist schon, vorher hat das angefangen und da hat das ganz andere Ursachen als die Grippe. Die hat es natürlich noch beschleunigt, aber das ist nicht, wenn man natürlich so schlecht lebt wie die Amerikaner, dann kann eine solche Grippe einen grossen Einfluss haben.
Aber du hast ja gesagt, es ist faktisch eine Grippe, nach 60 Tagen ist es vorbei. Man sollte nur die 80-Jährigen und Älteren schützen und alle anderen durchsuchen, würdest du das immer noch sagen? Ja, angesichts von der Daten, wo man hat über Long Covid.
Ja, würde ich immer noch sagen, wenn man nachher über, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn man die Impfung nachher die Chance, also ich kenne persönlich ETH-Kollegen, die heute nach der Impfung nicht mehr in der Lage sind, auf Solothurn zu fahren, sagt, er kann es nicht mehr machen, seit er geimpft sei, er brauche seine Frau dazu, dass er mit dem Zug auf Solothurn fahren kann. Und darüber hat man nicht.
Ja, und die geimpft sind, und, oder die nicht geimpft sind und Long-Covid bekommen, was ist mit denen?
Ja, persönlich kenne ich wenig Leute, wo das passiert ist. Also ich hatte 2-mal Covid gehabt. Es war einfach eine normale Grippe.
Und hast du dich impfen lassen?
Nein, sicher nicht.
Sicher nicht? Und warum nicht? Also warum ein Mann, der auf der wissenschaftlichen Basis ist, und man muss sagen, die Wissenschaft war ja auch sehr viel unsicher am Anfang, man hat sich da ein bisschen angekroppt, was richtig ist, aber du sagst, die Impfungen helfen nicht, ist auch mehr?
In meiner persönlichen Beurteilung habe ich gesagt, die Impfung kann gar nicht besser sein. Also mein Immunsystem, das ist trainiert über Hunderttausende von Jahren, also kommt. Also das ist ziemlich robust und das kann gut mit dem umgehen. Das, und nachher, wenn man auch schaut, die Sterblichkeit ist, im Gegensatz, also bin ich mit dem Statistischen Amt überhaupt nicht einig, ich habe das ziemlich genau untersucht und Sterblichkeit ist nicht grösser gewesen, wenn man die Altersstruktur berücksichtigt als 2015 bei dieser normalen Grippe. Und das ist überhaupt, also es ist schweizweit ist es genau das Gleiche gewesen.
Gut, also,
aber ich will nicht über das reden.
Ich weiß, aber trotzdem, weil ich finde eben das Spannungsfeld zwischen dem und du bist ja eigentlich nicht Mediziner, das kann man ja sagen.
Nein,
oder?
Aber ich habe Statistik lesen. Ja. Und wenn ich Statistik lese und einfach sehe, es ist das Gleiche wie 2015, wenn man natürlich, also man muss das altersmässig korrigieren, wenn man das nicht macht, und das haben viele nicht gemacht, die merken einfach nicht über die Überalterung von der Bevölkerung, und wenn du das machst, kommst du das gleiche Resultat über. Also dann kannst du mir einfach nicht sagen, dass es schlimmer ist.
Wie war es denn bei dir, dass du so ein bisschen im Lager bist, eben von Verschwörungstheoretikern, Rechtsextremen, Leuten, die auf die Straße gegangen sind, dass die das Gefühl haben, wenn so ein Grundsinger, Professor ETH und so ein genialer Mensch ähnliche Sachen wie mir erzählen, dann ist das super.
Ja, das war für mich eigentlich kein Thema gewesen, sondern ich habe dort im Sinn von der Wissenschaft, und das ist einfach viel, was dort behauptet wurde, ist wissenschaftlich höchst unseriös gewesen. Und das ärgert mich. Und was mich auch ärgert, ist, dass kein wissenschaftlicher Diskurs, ein sauberer Diskurs hat stattgefunden für die Leute, es gibt. Man könnte das auch meine Rechnung in Frage stellen. Man kann auch die andere Rechnung in Frage stellen. Und in der normalen Situation gibt es einen wissenschaftlichen Diskurs, wo man sagt, du hast die Argumente, ich habe die Argumente. wie sieht es eigentlich aus? Das hat nicht stattgefunden. Und das ist für mich Gott an der Grenze vor einer...
Wer hat sich dann verweigert?
Ja, das ist die ganze Wissenschaft hat sich verweigert dort.
Wem, also, hast du mit Leuten können reden oder hat man dich da gerade ausgrenzt? Oder was?
Also ich habe das angestoßen, auch im eigenen Land, also in der ETH, dass man so etwas macht. Das ist überhaupt nicht auf offene Ohren gestossen, sondern da hat man eher gesagt, so, jetzt müssen wir das Programm durchziehen und das machen wir jetzt und das ist die einzige Wahrheit. Und wenn jemand sagt, das ist die einzige Wahrheit, dann muss man einfach skeptisch werden.
Das ist klar, das gibt es nicht eine Wahrheit, gibt es auch nicht in Sachen Energiesparen, gibt es nicht eine Wahrheit, in Sachen Energiequellen gibt es vielleicht keine Wahrheit. Reden wir doch jetzt doch über das, was das Hauptthema ist und das aktuelle Thema ist. Was hören wir als zweiten Titel?
Ich habe etwas aus dem Jazz rausgenommen. Lassen wir doch einfach rein.
Bei mir ist der Toni Gunzinger. Er hat 2015 ein vielbeachtetes Buch geschrieben, Kraftwerk Schweiz. Und dort hast du beschrieben, dass es eigentlich absolut möglich ist oder sinnvoll ist, dass wir unabhängig werden von ausländischer Energie. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit natürlich, wo die ausländische Energie unglaublich viel Verwerfungen bringt, wäre das natürlich eine tolle Situation. Wenn du jetzt zurückschaust auf das, was du dir geschrieben hast, was ist von dort her passiert bis jetzt?
Was ich gesehen habe, ist, dass die Ideen, die ich dort drin habe, die sind von vielen Privaten sind aufgenommen worden. Also ich kann wirklich sagen, ich treffe fast jede Woche jemanden an, der kommt und sagt, das, was du in diesem Buch geschrieben hast, es ist wirklich wahr.
Zum Beispiel?
Also ein Studienkollege von mir hat gesagt, er sei ja am Anfang sei er sehr skeptisch gewesen und hat gesagt, Atomkraftwerk wird es machen und das mit den Erneuerbaren sei überhaupt nicht. Er hat das Buch gelesen und dann hat er in seiner Eigentümergemeinschaft nachher das durchgebracht, dass man eine Wärmepumpe gemacht hat mit einer Mehrheit von 6-5. Und heute sind alle zusammen stolz drauf. Und er hat gesagt, es funktioniert wirklich, es ist so, wie du im Buch beschrieben hast.
Gut, also Wärmepumpe und Atomkraftwerk ist nicht ganz miteinander verbunden, oder?
Es geht darum, aus allen nicht erneuerbaren Energien rauszukommen. Atomkraftwerk ist nicht erneuerbar Wärmepumpe hat etwas damit zu tun, weil es einfach auf einer erneuerbaren Wärme von der Erde aufbaut.
Gut, also du bist natürlich ganz klar auf der Seite von der erneuerbaren Energien. Dann fangen wir doch mal an bei Atomenergie. Das ist jetzt wieder ein Thema, ist aufgebracht worden, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, Frankreich sowieso. Und das heisst, das ist die grösste Verschwendung, die es überhaupt gegeben hat.
Absolut. Weißt, du musst einfach das sehen. Das modernste Atomkraftwerk in Europa, Olkiluoto. Das hat man in Finnland.
Ja.
Das hat man 2003 hat man gesagt, wir wollen es machen. 2005 hat man den Vertrag vergeben, 2011 hat es das Netz gehen. Jetzt, das letzte, also der ist immer verschoben, Jahr für Jahr für Jahr. Letzter Termin war Juli 2022. Jetzt hat man es wieder verschoben.
Und warum denn?
Weil man sogenannte technische Probleme hat. Die Kosten werden immer grösser, die Anforderungen werden immer grösser. 20 Jahre lang. Jetzt
aber überall sonst auf der Welt gibt es ja immer noch Atomkraftwerke.
Nein, das ist gar nicht wahr.
Ja, seit Japan will sogar bauen.
Also, weißt, wenn
Franzosen
du,
wollen neue bauen.
Wollen und passieren ist ganz eine andere Sache. Seit 2004 ist die Atomenergie, das ist vor Fukushima, ist die Atomenergie-Tendenz absinkend. Und es ist überhaupt nichts zusätzlich gebaut worden. Das ist immer in den Köpfen der Medien.
Wie ist es in China?
In China, das spielt gar keine. Wir haben jetzt weltweit. Ja. Weltweit ist die Atomenergie auf einem absinkenden Pfad. Und es braucht für ein neues AKW zu bauen, braucht es 20 Jahre. Der AKW wird Strom produzieren für 30 Cent pro Kilowattstunde. Heute kannst du Photovoltaik im Wallis machen für 5,5 Cent pro Kilowattstunde.
Also, du sagst, also das Hauptargument ist, es ist einfach zu teuer, wenn man neues Atomkraft
hat. Es ist zu teuer und geht zu lang. Wenn du mal schaust, die Entsorgung, die wir noch dürfen zahlen
dürfen,
für die Atomkraftwerke, die wir hatten, ist teurer als die ganze Schweiz auf erneuerbare umstellen. Du bist ja blöd, wenn du das machst, wenn du noch ein Atomkraftwerk baust.
Aber die wir jetzt haben, dass man die jetzt noch laufen lässt, das findest du auch blöd?
Ich finde einfach, wir haben unsere Job sollen machen. Und der Job machen heisst, wir sollten uns etwa proportional zu unserer wirtschaftlichen Kraft sollten wir erneuerbare zubauen. Wenn ich jetzt den Energiereport von BP schaue, BP ist ja British Petroleum, ist eine Ölkompanie, oder? Und sie macht jedes Jahr einen Energieoutlook. Und sie hat gesagt, 2020 sind rund 354 Terawattstunden erneuerbare zubaut worden. 304. Dass man das versteht, ein AKW Gösgen macht 8 Terawattstunden.
Also das ist ziemlich viel.
Das heisst, also die sind alle 8 Tage haben die ein weltweit ein erneuerbares Gösgen auf die Matte gestellt worden. Mhm. Und jetzt könnte man eine folgende Rechnung machen. Wir können Folgendes sagen. Wir Schweizer machen mit 1 Promille der Weltbevölkerung machen wir etwa 1% vom Weltbip. Super Sache, oder? Das weißt du als Ökonom
besser. Eben, wir sind ein Reichsland.
Wir sind ein Reichsland. 10-mal mehr als der Durchschnitt.
Ja.
Und jetzt könnte man doch sagen, wenn wir so wirtschaftlich stark sind, dann sollten wir auch 1% von diesen 354 Terawattstunden pro Jahr sollten wir zubauen. Also 3,5 Terawattstunden.
Und passiert das?
Wir machen eine halbe Terawattstunde, bauen wir zu. Wir sind Underperformer, unterdurchschnittlich. Das ist das, was wir in der Schule gelernt haben. Haben wir immer gesagt, wir müssen besser sein als der Durchschnitt. Und das ist das, was ich am meisten nachrede. Und wir haben wertvolle Zeit vergütet, die ich dort schon gesagt habe, 2015, wo wir es auch zubauen.
Aber warum ist das jetzt nicht passiert? Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten für erneuerbare Energie. Reden wir mal zuerst von der Solarenergie. Was ist da passiert in der Schweiz?
Solarenergie, da passiert etwas. Es ist einfach immer noch so, dass es immer noch Architekten gibt, die ein neues Haus ohne Solarenergie ist. Einfach, das geht gar nicht.
Was heisst aber? Die meisten werden ohne Solarenergie bauen.
Ja, oder das ist eben das Problem. Ja. Oder? Wenn du geh in die Weide auf Zürich und schau auf unser Quartier, wo in der letzten, also Quartier, ich sage jetzt Quartier vom Kreis 5,
ja.
Schau dort runter, was in den letzten 10 Jahren ist, dort extrem viel entstanden. Die Häuser mit Solar auf dem Dach, die kannst du einen Hang abzählen. Das ist eine Katastrophe. Wie kann das sein, dass die Leute, man muss langsam bewusst sein, abgesehen davon, es ist die günstigste Energie und du kannst sie gerade direkt im Eigenverbrauch brauchen. Also, das ist super günstig und die Architekten haben einfach dort nicht mitgezogen.
Und warum jetzt nicht? Also, ich meine, das scheint Fussen gesehen als widersinnig, oder?
Ja,
offenbar der Push oder einfach die Notwendigkeit ist nicht erkannt worden. Es ist eine Kompliziertheit, vielleicht für einen Architekt das zu machen, weil er sich das nicht gewöhnt ist oder es nicht gelernt hat an der ETH.
Ich glaube, es ist einfach, dass im Bewusstsein der Leute stehen eigentlich zwei Sachen. Die Preise vom Jahr 2000, die sich radikal geändert haben durch die deutsche Anbauschlacht. Die sind um einen Faktor 10 runtergekommen.
Was heisst die deutsche Anbauschlacht?
Die deutsche Anbauschlacht für erneuerbare Energie. Also die Angela hat die Welt verändert. Weil sie hat vorher, vor Angela, bevor sie die Anbauschlacht gemacht hat, hat Kilowattstunde 60 Cent gekostet. Extrem viel mehr als zum Beispiel Wasserenergie oder auch Atomkraftwerke zur damaligen Zeit. Durch die Anbauschlacht der Deutschen, die sie gezahlt haben und die teuer war, haben sie die Preise um einen Faktor 10 runtergebracht. Und das tut die Welt verändern. Das ist so ein wichtiger.
Aber ich habe gemeint, die kommen aus China, die ganzen Solarpanel.
Dass sie nachher aus China gekommen sind, das ist wieder Also heute 70% aus China. Und das ist wieder etwas anderes, das ist eine andere Geschichte.
Aber da liegt das nicht, an den Deutschen liegt doch das nicht. So, die Chinesen haben einfach gesehen, es ist ein Markt. Und immer wenn sie ein Markt sehen, dann wollen sie natürlich dominieren.
Nein, ja, es ist nicht nur, dass es ein Markt ist, sondern die deutschen Solarfirmen, die haben, also bei den Solarpanel-Herstellern, ist 70% ist Investitionen. Also Abschreibungen und Verzinsung von Investitionen. Jetzt, was haben die Deutschen? Die Deutschen haben natürlich das Geld vom freien Markt beschaffen. Die Chinesen hat die chinesische Regierung ein nicht amortisierbares zinsfreies Darlehen gegeben. Dann hast du 70% der Kosten weg. Und dann kannst du für 50% der Kosten kannst du produzieren. Und so haben sie die deutsche Solarindustrie völlig an die Wand gedrückt.
Die ist weg?
Die ist weg.
Und in der Schweiz auch?
Ja, zum grossen Teil. Mhm.
Ist das ein Problem?
Es ist natürlich auch wieder eine andere Abhängigkeit. Dass einfach Solarpanels kommen heute 70% von China. Das ist ein Mist.
Eben, wenn wir mal Probleme hätten mit China, wir haben das ja gehört, die haben ein bisschen Möglichkeiten, oder sie tun zumindest andeuten, wie es Putin andeutet, mit der Ukraine, sagen sie es mit Taiwan. Also, wir müssen auch mit dem rechnen.
Ja, darum sollte man es jetzt machen, solange es noch Frieden ist, sollte man einfach das Zeug.
Gut, also in der Schweiz war man da einfach da gewesen und hat nichts gemacht. Wir haben aber zum Beispiel Energieministerin, oder? Frau Sommaruga, vorher war es Frau Leuthard gewesen, haben die da nichts gemacht, um eben auch, du sagst jetzt, Anbauschlacht, oder? Ja. Also das zu fördern mit Subventionen etc., haben die das nicht gemacht?
Das musst du gar nicht so gross mit Subventionen fördern, weil es ist heute eigentlich selbsttragend. Es ist im Bewusstsein haben hier verschiedene Sachen, also der Glauben, auch zum Beispiel von den Atomkraftwerken, der Glauben, der hält sich einfach bei einem Drittel von der Bevölkerung und die gar nicht wirtschaftlich argumentieren, sondern die kommen irgendwie 50er Jahre glauben, oder, wo dort im Kopf drin ist und wo man einfach nicht ändern kann.
Wieso kann man das nicht ändern? Also ich meine, eben, du sagst, wenn du das in deinem Buch beschrieben hast, Atomstrom kommt immer, oder? Das ist viel besser als Solarstrom, der nur zu gewissen Zeiten kommt, oder Windkraft. Ja. Oder?
Also das mit «kommt immer» ist ja gar nicht so eine gute Eigenschaft, weil der Verbrauch ist nicht immer der gleiche, sondern der Verbrauch ändert sich zwischen 1 Gigawatt in der Sommernacht, wie jetzt, und 10 Gigawatt im Winter. Also du hast eine Dynamik dort 1 zu 10. Und wenn du im Sommer jetzt, was wir machen, die bestehenden Atomkraftwerke, die etwa 2,5-3 Gigawatt die produzieren. Und jetzt hast du eine Sommernacht und du brauchst nur eins. Das ist auch ein Problem.
Und was
das,
machst du mit dem Rest?
Den Rest du hast in ein Pumpspeicherwerk und aufpumpen.
Das ist sinnvoll, oder?
Natürlich ist das sinnvoll, aber auch dort hat man die Anpassung von Verbrauch und Produktion, die hat es immer gegeben. Bei der Solar- und bei der Windenergie hat man einfach jetzt darüber reden. Vorher hat man nicht darüber geredet. Und die Dynamik ist ein bisschen andere, das ist richtig.
Eben, aber könnte man das jetzt zum Beispiel korrigieren mit Batterien? Und wie steht jetzt das eigentlich um die Batterien? Die sind natürlich auch immer besser geworden.
Ja, und auch billiger. Das ist vor allem das Wichtige, oder? Also man kann einen Teil, also über 24 Stunden macht es Sinn, mit Batterien zu korrigieren. Nicht über die ganze Saison, das kannst du nicht saisonal speichern, aber 24 Stunden macht Sinn.
Also ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach und noch keine Batterie. Würdest du mir empfehlen, eine Batterie ins Haus oder in die Garage stellen?
Ja, vielleicht, wenn ich jetzt ehrlich würde, würde ich noch ein paar Monate warten, weil sie einfach, die Preise gehen einfach total zusammen. Ich habe vor etwa 3 Jahren habe ich Batterie auf Viertel machen, dann habe ich 3'000 Franken pro Kilowattstunde gezahlt. Und du brauchst etwa 10 Kilowattstunden. Oder? Mhm. Also 30'000 Franken für Batterie. Jetzt hat mir ein Mitarbeiter gesagt, mittlerweile sind sie bei 500 Franken. Das heisst also schon Faktor 6 runter. Dann zahle ich immer noch 5'000 Franken. Eigentlich müsste man in einem Jahr, zwei, wird das irgendwie kostet das noch gesamthaft
2'000 Franken. Aber liegt das daran, dass man einfach mehr Quantitäten da herstellt? Oder auch, dass die Technologie sich so massiv besser.
Ja, das ist ja auch das Kennzeichen eigentlich von einer guten Technologie. Wenn man mehr produziert, wird es billiger. Und das ist alles bei den Erneuerbaren ist das so. Das gilt für Solarpanel, das gilt für Batterien, das gilt für Windräder, für alles zusammen. Für die Nicht-Erneuerbaren ist das Gegenteil der Fall. Je mehr es produziert, umso teurer wird es. Das gilt für Atomkraftwerke, das gilt für Gas, das gilt für Öl sowieso. Weil du musst das immer stärker vor der Erde abbringen und das wird immer teurer. Also Preise dort steigen dauernd, während dann bei den Erneuerbaren sinken sie dauernd.
Also, wir reden hier mit dem Toni Gunzinger in einer ganz speziellen Situation. Diese Woche, am Mittwoch, hat der Bundesrat neue Massnahmen vorgeschlagen. So Sachen in Konsultation zu den Kantonen geben, weil wir schon kennen aus der Corona-Zeit. Reden wir doch dann auch über das. Was hören wir als nächsten Musiktitel?
Das ist, Dvorak ist mein Lieblingskomponist und das ist eine Interpretation, auch eine Jazz-Interpretation vom Dvorak 9. Sinfonie.
Bei mir ist der Toni Gunzinger, hat in seinem Buch geschrieben, dass die Schweiz könnte autark sein, wenn man es richtig machen würde. Meinst du das immer noch?
Ja, sicher.
Ja? Aber ist das realistisch? Also, wir haben gehört, bei Solar haben wir versagt. Bei Wind haben wir noch mehr versagt.
Haben wir noch mehr versagt, ja. Also dort kann ich auch ein Beispiel bringen. Oder? Wir haben in der Schweiz Windräder vor einer Leistung von 75 Megawatt installiert. Die haben Österreicher 3000. Und jetzt kannst du aber nicht sagen, dass die Österreicher schon komplett andere Verhältnisse haben als wir. Natürlich haben sie auch die Donau.
Die Natur nicht weniger gerne als wir.
Ja, und sie haben auch nicht andere Berge als wir. Ja. Also, und die haben 3000 Megawatt installiert. Wie kann das sein, dass die Österreicher 3000 Megawatt haben und wir 75 Megawatt?
Also gut, dort haben wir auch versagt. Und ja. Dann wie ist es mit der Wärme? Mit Pumpen. Das ist ja wichtig, also wenn man jetzt gerade gehört, also eben Gas, wo könnte rationiert werden, auch bei Privathaushalt oder muss abstellen auf 19 Grad, wie es heisst. Und Wärmepumpe könnte das natürlich irgendwie auf eine andere Art und Weise auffangen, wobei es dort braucht natürlich Elektrizität, oder?
Ja, aber es braucht viel weniger Elektrizität, als man vorher Öl hatte. Da machen ja viele Leute Fehler, dass sie einfach Öl und Elektrizität gleichsetzen. Und das ist nicht der Fall, weil du kannst, bei Öl kannst du immer Wärme machen, bei einer Wärmepumpe kannst du je nachdem, was für eine Wärmepumpe du hast, Faktor 4 bis oder 3 bis 6 kannst du von anderen Quellen holen. Also wenn du aus dem Boden rauskommst, dann kannst du bis zu Faktor 6 Energie rausholen dort und dann brauchst du nur ein Sechstel davon als elektrischen Strom.
Gut, also aber dort, das kann jetzt nicht schnell geändert werden.
Nein, das kann nicht schnell geändert werden.
Weil man da natürlich weder die Installation hat, noch die Installateure, die das machen können. Das bräuchte viele Jahre, oder?
Also wir sind im Moment ein Viertel der Schweizer Gebäude sind bereits auf moderne Technologie. Also das muss man auch sehen. Also wir haben 25%. Und dort sind wir eigentlich, wir machen es gut, das, was wir machen. Bei den neuen Gebäuden ist fast überall wird das gemacht, nur noch bei ganz wenigen, die unbelehrbar sind, hat jetzt mal gesagt, dort wird noch auf Gas oder Öl gehen. Aber sonst ist das eigentlich, jedes neue Gebäude geht eigentlich auf die richtige Richtung. Was wir Das Problem, Hauptproblem sind eigentlich die 75% Altliegenschaften ungefähr, die wir haben. Oder? Mhm. Und das ist, wie schnell sind wir unterwegs? Wir sind vor der Energiestrategie mit 1,1% unterwegs gewesen, eine Renovation pro Jahr.
Das heisst, es geht fast 100 Jahre?
70 Jahre.
Ja, gut, okay. 70 Jahre. Das ist ein bisschen lang.
Ja, das ist ein bisschen lang. Und jetzt, die Energiestrategie hat das eigentlich auch verdoppelt.
Ja.
Und wir sind dort irgendwo zwischen 1,1 und 2% von der Renovationsrate. Und das ist einfach der sehr langwierige
Prozess. Aber jetzt soll das subventioniert werden und unterstützt werden?
Also ich glaube, das ist ja auch so Krisen wie jetzt die Ukraine-Krise, die tun ja immer auch Änderung im Denken der Leute initiieren. Ja. Oder? Also wenn du zum Beispiel schaust, das kann man schon sagen, der Erste Weltkrieg, wo wir keine Kohle mehr bekommen haben, nachher ist man auf Strom gegangen. Und wir sind, nach dem Ersten Weltkrieg, ist die Schweiz in Sachen Stromfahren mit den Zügen absolut spitze gewesen und hat daraus übrigens ein Business gemacht. Beim Öl ist genau das Gleiche passiert. Wo vor der Ölkrise, die hast du auch mitbekommen, 1972, oder? Hat man, wenn man nach dem Standardbild, hat 22 Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr gebaut. Nachdem hat man über die letzten Jahre hat man das einfach verbessert. Zu den gleichen Kosten ist man heute bei 3,6 Liter. Also Faktor 6 hat man rausgeholt. Aber das ist getriggert worden durch die Ölkrise.
Gut.
Und jetzt wird durch diese Krise wird der Umbau vom Heizungssystem und von der Mobilität wird sehr rasch gehen, glaube ich.
Okay, also Heizung ist natürlich eben der schwerfälligste Bereich. Ja. Bei Auto können schneller gehen. Was sagst du denn da dazu? Die brauchen wir mehr Strom, oder?
Ja, aber der Strom ist wiederum die Effizienz. Wenn du einen Elektroantrieb hast, ist die Effizienz 6 bis 8 Mal grösser als beim Öl.
90% ist die Effizienz, oder? Ja. Beim Elektroauto und beim Auto, beim anderen
12
Auto.
12 bis 14%.
Also völlig veraltete Technologie.
Ja, es ist einfach die Technologie. Der Verbrennungsmotor ist einfach im Wesentlichen einfach eine Heizung, die noch sich noch vorwärts bewegt.
Genau, und da gibt es noch Autos, die immer schwerer werden, das kritisierst du.
Das ist das Hauptproblem. Also, die Elektrifizierung von der Mobilität hat nicht dazu geführt, dass wir wesentlich Energie einsparen können, also im Mobilitätsbereich, weil die Autos im Schnitt immer schwerer geworden sind.
Von 700 Kilo auf 1,4 Tonnen, schwer. Und je schwerer das Auto ist,
umso mehr Energie braucht es.
Genau.
Also und dann hast du noch einen zweiten Faktor, ist, dass immer weniger Leute, also du hast, mittlerweile ist man im Arbeitsverkehr bei 1,1 Person pro Auto, früher ist man bei 2,4 Personen.
Was ist denn da passiert? Wieso ist sich da so
weil das Auto einfach so günstig geworden ist, dass jeder sein eigenes Auto hat. Früher ist man oft familienmäßig unterwegs. Heute macht man das nicht.
Gut, Stromeffizienz ist ja auch im Haushalt, hat man das verbessert mit den LED-Leuchten. Ist das wichtig? Jetzt auch im Zusammenhang jetzt mit diesen Sparanstrengungen?
Das ist ein Element davon. Noch wichtiger wäre, und das ist jetzt das, jetzt könnten wir ja auf die Energiemaßnahmen sprechen kommen, die du hier wolltest sagen. Also, es gäbe hier relativ low-hanging fruits, und zwar bei der Heizung, wo man 10% könnte einsparen könnte, ohne dass man überhaupt eine Komforteinbusse hätte.
Ah ja? Und wie geht das? Weil wir haben ja so andere Sachen gehört, eben auch kurz duschen und nicht so warm duschen etc. Aber von dem habe ich jetzt nichts gehört vom Bundesrat.
Ja, das Einfachste wäre, die Heizung richtig einstellen.
Wieso sind die falsch eingestellt?
Ja, also fast. Wir haben das selber untersucht und wir haben ein paar Liegenschaften auch grosse Liegenschaften angeschaut und wir haben gesehen, dass, das ist übrigens auch die Leute von Energie 360 sagen das auch, es ist etwa 10% von der Energie, von der Wärmeenergie könnte man sparen, wenn die Heizungsregelungen richtig eingestellt werden. Und das fängt beim Einfachsten an. Die Zeit ist schon oft nicht richtig eingestellt, weil man Sommerzeit und Winterzeit verwechselt hat und weiss der Gucker noch was alles. Schon wenn man die Zeit würde richtig einstellen, das ist schon
also ich weiss nicht, wie man es einstellt. Ich kann das nicht machen.
Das ist ein Thema. Da müsste ich Leute haben, die das können.
Gibt es die? In grosser Zahl?
Also was ich jetzt machen würde, weil jetzt ist wirklich Not. Und wir können die 10% sehr schnell einsparen in 3-4 Monaten. Und das ist dann nachhaltig. Das ist nicht einfach so schnell, oder? Und das könnte man machen. Also was ich jetzt vorschlagen würde, ist, wir sollen auf die Pensionierten losgehen.
Weil da hat's Pensionierte was?
Pensionierte Lehrer, Ingenieur, Bastler. Weil die könnte man in einem Crashkurs von irgend 4-5 Tagen könnte man die ausbilden, dass sie Heizungen einstellen können. Und das ist, neben der Zeit ist natürlich die Heizungskurve wichtig. Und das dritte Element, das man machen sollte, sind die eben Umweltpumpen. Wenn man eine alte Umweltpumpe drin hat, die braucht 200-300 Watt und läuft das ganze Jahr. nur eine moderne, braucht noch 20, 30 Watt und läuft einfach um 2.500 Stunden, also etwa ein Viertel vom Jahr.
Was macht man mit dieser alten?
Die alte, die würde entsorgen, die kann man nachher, das ist Elektroschrott, oder, wo man nachher entsorgen kann, weil den Kupfer und das Zeug kann man noch brauchen, das Material. Aber ich würde das würde ich machen, das kostet etwa 1000 Franken, 2000 Franken. Und dort hat man extrem viel Energie gespart. Und der Heizungscoach könnte den, erstens die Heizung richtig einstellen und schauen, hat man eine alte Umwälzpumpe drin, die, also die könnte man nachher
ausreißen. Eben, wenn man die Ratschläge oder die Tipps anschaut, 80 Tipps von der Frau Sommaruga und so, die sehr banal tönen, wenn man sie anschaut, dann hat man das Gefühl gehabt, die sagen uns Sachen, die wir alle auch schon wissen, natürlich. Ja. Und wo wahrscheinlich dann auch nicht so wahnsinnig viel bringen. Ist das dein Eindruck?
Ja, es wird ein paar Prozent bingen, wenn man ein bisschen sorgfältiger damit umgeht. Aber es wird, also, wenn man nachhaltig arbeiten will, dann würde ich jetzt Heizungscoach würde ich als erstes
machen. Eben, man sagt, die Heizung ist 40% vom ganzen Gasverbrauch. Und dass man sagt, jetzt, man soll das auf 19 Grad machen. Aber ich glaube, erst in der dritten Stufe, erst wenn man dann sieht, dass es knapp wird. Die Frage ist auch, hast du das Vertrauen, dass der Bundesrat überhaupt realisiert, an welcher Phase man überhaupt was müsste machen?
Also, ob jetzt der Bundesrat das realisiert, ich habe, wie länger sie mir das Gefühl, einfach auf Politik, jetzt, wenn ich jetzt gerade Energiepolitik anschaue, ist eigentlich auf Politik wenig, habe ich wenig Vertrauen.
Haben die dann nicht Fachleute, die ihnen helfen, da wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Die Sicherheit, die Fachleute, aber die Frage ist, ist man mutig genug? Also jetzt gerade die Solarenergie. Es darf eigentlich kein neues Haus mehr geben ohne Solarenergie. Punkt.
Aber das müssen wir ja gesetzlich irgendwie dann verankern.
Das nicht einmal, wahrscheinlich, wenn man den Leuten schon würde sagen, also das ist jetzt eine Aufgabe von den Medien, also auch von dir, wenn man das den Leuten einfach sagt, los, es sind neue Situationen. Heute ist Solarstrom einfach die günstigste Stromquelle, die du haben kannst. Wenn du gerade vom Anfang an, wenn du ein Haus baust und du machst ein Solardach, und zwar Süden und Norden, ist das nicht teurer als ein Ziegeldach. Mhm. Und wenn du das weisst, dann kannst du einfach doch zusätzlich Strom produzieren, dann kannst du wirklich flächendeckend sehr viel machen.
Und der Vorteil von dem Nachteil, den wir jetzt haben mit den höheren Preisen, ist, dass der Solarstrom produziert, der kommt mehr Geld über, oder?
Der verdient mehr. Also ich würde es zuerst für mich selber brauchen, das ist das Erste.
Klar, wie machst du es denn du?
Also ich habe zwei in Norden, Zürich habe ich ein altes Haus und dort habe ich es angeschaut, das macht keinen Sinn, Solarstrom dort vom Dach zu haben.
Ausgerechnet, der Gunsiger, dort macht es keinen Sinn.
Nein, wieso? Das macht keinen Sinn, das hat viele Lukarnen und das ist auch kompliziert. Und das macht
du forderst also nicht, dass alle Häuser, inklusive dein altes Haus, umgerüstet werden.
Aber in Zwölscherohr habe ich es auch. Das Bauernhaus, das ist ganz eine andere Sache. Dort habe ich die Südseite voll mit Solar gemacht. Ich bin mir heute reuig, dass ich die Nordseite nicht auch gemacht habe, weil die hat ja auch noch etwas beigetragen.
Kann natürlich man noch machen?
So. Ja, kann man noch machen. Vielleicht mache ich es dann noch.
Okay.
Und, also, und nachher habe ich eben Eigenverbrauch, ist nachher das Nächste, was du machst. Also ich habe, bei einem Ort habe ich Wärmepumpe, in Zürich habe ich eine Erdwärmesonde gemacht, also ich bin aus dem Gas raus. Und in Zwölscherohr habe ich leider um die Luft können, weil wir nicht dürfen bohren, ich auch rein.
Mhm. Und?
Und es ist, also jetzt in Zwölscherohr kann ich sagen, dort habe ich vorher 5200 Liter Öl gebraucht und habe 13'000 Kilowattstunden allgemeinen Strom gebraucht pro Jahr. Und jetzt tue ich 9 Liter Öl und tue noch 9'000 Kilowattstunden mehr Strom produzieren, als ich selber brauche. Also ich habe eigentlich ein Plus-Energiehaus.
Du bist ein Kraftwerk?
Ich bin ein kleines Kraftwerk, ja.
Ja, Kraftwerk kommt man jetzt in den Alpen bauen, oder? Die Bifazial, oder wie das heisst, Solarkraftwerk grossen Stils im Wallis. Viele haben gesagt, man muss es jetzt auf den Winter anbringen, ist natürlich völlig illusorisch.
Das ist Unsinn.
Also da ist jetzt eine Panikreaktion. Das dauert sicher noch 3 Jahre oder noch mehr. Und du hast ja geschrieben, wir hätten in den Alpen mehr so als in der Sahara.
Ja, das ist ja so.
Das kann man fast nicht glauben.
Du musst einfach sehen, wir sind auf 3'000-4'000, also wir können bis 3'000-4'000 Meter rauf. Und das ist einfach von
der
Absicht.
Ja, aber dort hat es Schnee.
Ja, und dort hast du das 70 Grad, du hast den Winkel. Und 70 Grad ist optimal für den Winter und dann geht der Schnee immer oben runter. Also das ist eigentlich super gut. Und schau, Das klingt jetzt vielleicht, dann, Bündner werden mich nicht lieben für das, was ich jetzt gerade sage. Ja. Oder? Aber Bündner haben 150 Täler. Also eins oder zwei Täler zu opfern für so etwas, das könnte man also gewiss Gott machen. Also das
finde ich, und die Walliser haben auch noch ein paar Täler.
Ja, ja, und da, Berner Oberländer haben auch ein paar Täler. Also es hat ein paar Täler und es ist einfach in der Alpen ist es besser, weil du ziemlich hoch oben bist und hast die Atmosphäre.
Hast du das Gefühl, dass das jetzt kommt, dass das jetzt politisch einfach also viel mehr durchzuführen ist in dieser Krise? Du sagst, jede Krise ist auch eine Chance. Ja. Man darf nie eine Krise einfach vorbeigehen lassen, ohne daraus eine Chance zu machen, hat mal der Kissinger gesagt. Und das sollte man jetzt auch in dem Sinn nutzen. Glaubst du, dass das jetzt auch passiert im grossen Stil? Und dass die Bewilligungsverfahren kommen und auch, dass die Umweltverbände, die da immer Bremsen sind, da ein bisschen zurückgebunden werden?
Also, das ist ja, wir haben vorhin nicht zusammen diskutiert, warum sind Österreicher so weit und die Schweizer nicht, oder? Und ich glaube, es ist eine unheilige Allianz zwischen den starken Atomkraftwerkbefürwortern, die eigentlich hoffen, dass man, wenn man all die neuen Erneuerbaren verhindert, dass man dann doch noch ein Atomkraftwerk baut. Das ist immerhin noch etwa ein Drittel von der Schweizer Bevölkerung. Plus die extremen Umweltschützer, das gibt nachher eine Mehrheit und darum kann man so etwas verhindern. Das ist eigentlich da, daran leiden wir.
Das ist ja grauenhaft, oder? Wenn man das anschaut. Aber die Umweltschützer realisieren die nicht, eben, dass man muss zwischen verschiedenen Problemen abwägen. Also beispielsweise geht es jetzt auch um die Restwassermengen in unseren Stauseen, wo man sagt, man darf es nicht runtergehen, sonst die Fischli fühlen sich dann nicht mehr so wohl.
Ja, es geht ja vor allem um die Flüsse, also dass die immer Wasser bringen. Oder? Und da hat man auch in den letzten Jahren einiges gemacht. Es gibt Ausgleichsbecken unterhalb von der Kraftwerk, die nachher dafür sorgen, dass man kontinuierlich einen Abfluss hat. Weil sonst hat man ja Sand und Schwamm. Also hat man eigentlich immer sehr viel Wasser und sehr wenig Wasser. Und fast alle Schweizer Stauseen haben mittlerweile oder sind dran, so Auffangbecken zu machen, dass man eigentlich kontinuierlich einen Wasserlauf hat.
Dass man das auch machen kann. Wie siehst du denn die Lage jetzt auf den Winter hin? Was erwartest du? Oder alle sagen, es ist unsicher, man weiss es nicht. Gas haben wir ja keinen Speicher, man könnte das nicht kontrollieren, etc. Beim Strom haben wir ein bisschen mehr Kontrolle. Was erwartest du, was passieren wird, Toni?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich bin okay, Prophet. Wenn jetzt,
nein, aber du bist ein Wissenschaftler, der das genau nach, wie sagst, mit Wahrscheinlichkeiten kannst abschätzen, was wir haben und was kann passieren. Oder? Wir haben also Imponderabilien, wie das Wetter natürlich, wir haben den Putin, aber gleich, jetzt, wenn man so die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen gewichtet, was sagst du?
Ich soll gerade so etwas Böses sagen. Ja. Wenn wir nicht von Europa würden abhängen im Strom hätten wir genügend Strom. Wir könnten den Winter stemmen.
Auf jeden Fall. Das heisst doch immer, im Winter brauchen wir Strom.
Das stimmt nicht. Das ist, wenn es richtig rechnest, das stimmt nicht. Mit Strom, Import und Export, sogar im Winter, die wir etwas mehr exportieren als importieren. Und das macht auch Sinn, weil wir brauchen nämlich unsere Pumpspeicherwerke brauchen wir, um Geld zu verdienen. Und das ist völlig legal und ist auch gut. Aber es ist nicht so, das stimmt gar nicht.
Also das heisst, wir sollen nicht mehr exportieren und dann geht es uns besser.
Ich habe gesagt, ich war vorhin extrem gesehen.
Natürlich,
wenn wir uns nicht abhängen, wenn wir von Europa, wenn wir uns vom Strom abhängen, und wir könnten auch autark sein, es gibt übrigens nur vier Länder, die das können. Das haben wir ziemlich untersucht, und das ist Österreich, Schweiz, Schweden und Norwegen, die können das. Aber das wäre eine totale Katastrophe beim Gas und beim Öl, weil dort sind wir völlig abhängig.
Das heisst, dann würden Sie sagen, wenn ihr uns keinen Strom gebt, geben wir euch kein Gas.
Und das wäre wirklich nicht gut.
Aber jetzt, hast du da das Gefühl, dass wir in Sachen Stromkrise da eher ein bisschen Panik machen in dem Fall?
In Sachen Strom habe ich das Gefühl, dass das können wir stemmen. Dort habe ich keine grossen Schwierigkeiten. Ich habe mehr und Sachen Öl, wo das hast mehrere Quellen, nicht um Russland. Dort bist, finde ich auch, werden wir es wahrscheinlich schaffen. Also da habe ich das Gefühl, es wird vielleicht ein bisschen teurer werden, aber das schaffen wir.
Was heisst ein bisschen teurer? Es ist ja explodiert, der Strommarkt ist ja explodiert,
ja,
oder?
Ja.
Also, wieso ist jetzt das in der Schweiz, dass der explodiert ist, nachdem wir ja selber so viel Strom produzieren? Also die Produktionskosten sind ja nicht gestiegen.
Weil die Schweizer halt auch Strom einkaufen im Ausland und die Strom produzieren für das Ausland. Wir sind völlig zusammengehängt mit Europa. Und,
ist jetzt das gut oder schlecht?
Das für Geld verdienen an den Pumpspeicherwerken ist super gut.
Ja.
Und abgesehen davon, wir haben auch beim Strom haben wir nachher noch die Durchleitungssachen. Oder? Also mit fast den gleichen Stromverbrauch, den wir haben, in der Schweiz, die wir durchleiten durch die Schweiz.
Und an dem verdient man auch?
Ja, auch ein bisschen. Aber am meisten verdient man eigentlich mit dem Pumpspeicherwerk. Und das verdient man. Also die Stromwirtschaft macht eigentlich 10% mehr Gewinn dank den Pumpspeicherwerken. Und wahrscheinlich ist das ja sogar noch mehr.
Also das heisst, die werden profitieren und wir sollen sparen?
Also der Punkt ist, wie mehr Strom, also natürlich, jetzt rennen alle auf Strom und die Strompreise steigen. Die Ursache ist das Gas. Oder? Weil wir haben ein paar Gaskraftwerke in Europa und da wird natürlich die Produktion teurer.
Also Gaskraft, also aus Gas macht man jetzt Strom?
Ja.
Und das wollte man in der Schweiz auch machen?
Ja.
Ist das sinnvoll?
Nein.
Frau Sommaruga hat sich irgendwie da so geäussert und hat gemerkt, man müsse, um Lücken zu verhindern, müssen wir das haben.
Ich würde lieber, dass wir in unserer Wirtschaftskraft die zubauen, also dass wir die 3,5 Terawattstunden pro Jahr können zubauen und nicht einfach bei einer halben Terawattstunde bleiben. Das wäre viel wichtiger.
Gut, aber das kann man nicht kurzfristig machen.
Nein, das kannst du nicht kurzfristig
für
machen.
Für den kommenden Winter wäre es sinnvoll.
Für den kommenden Winter, ja, machst halt alles, was kannst machen, oder?
Mhm.
Aber wenn es im schlimmsten Fall hart auf hart würde gehen, würde ich so. Nein, aber das würde ich nicht machen.
Aber was meinst du jetzt zum Thema Gas? Offenbar ist das ein grösseres Problem.
Das ist ein grosses Problem, ja.
Ja, was sagst du dazu? Was kommt da von uns zu?
Da könnte es, wenn Russland ganz blöd tut, könnte es zu einer Mangellage werden.
Aber Russland ist ja gar nicht mehr so wichtig, weil das kommt ja nur noch 20% bei Nord Stream 1 rein. Das kann gar nicht so wichtig sein. Und die Deutschen haben ihre Speicher besser gefüllt als im Vorjahr.
Ja.
Dort sieht man, dass das ganz anders ist. Und die holen jetzt viel mehr Gas noch aus Holland und aus Norwegen. Man kompensiert das Ganze. Und ab Januar sollten da die schwimmenden Gas Schiff und so, wo man das Flüssiggas überkommt, sollte schon in Funktion sein. Das ist doch irgendwie, was jetzt momentan anläuft.
Wahrscheinlich ist das die beste Lösung, ja. Also wir haben einfach keine Gasspeicher und das ist einfach, wir sind abhängig, dort sind wir völlig abhängig vom Ausland.
Eben, aber in Deutschland ist schon fast ein bisschen Entspannung verkündet worden vom Herrn Scholz und vom Herrn Habeck. Und in der Schweiz ist jetzt fast schon das Gegenteil, dass man da eben 19 Grad verordnet und sagen Pullover anziehen. Natürlich nicht gerade von Anfang an. Und da gibt es eventuell Kontrollen oder nicht Kontrollen. Und es gibt eventuell Bussen oder nicht Bussen. Findest du das der richtige Weg jetzt im Moment?
Also ich hatte vorhin schon gesagt, ich würde zuerst Heizungen richtig
einstellen. Ja, ist gut, das wissen wir, aber... sagen und das andere machen.
Ja, das ist... Das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, ich kann eigentlich da nichts sagen. Also du willst mich auf eine Ecke führen, wo ich sage, ja, natürlich ist es blöd für uns, weil wir einfach keine Gasspeicher haben. Und dann sind wir einfach 100%
abhängig. Warum haben wir das nicht? Hätte man das müssen machen?
Wenn man will, ein bisschen unabhängig sein, hat man es gemacht, ja.
Und also hast du auf das hingewiesen?
Nein, habe ich nicht darauf hingewiesen. Für mich ist ganz klar, aus dem Gas raus, dann brauche ich es auch nicht.
Und eben die Situation jetzt mit Russland, oder? Hast du da irgendwie mal vorausgesehen, dass man da sich eine totale politische Abhängigkeit begibt in Europa?
Ich habe schon vor 5 Jahren in meinem Vortrag gespöttelt und habe nachher gesagt, weil ich es ja ausgerechnet habe, wir geben etwa eine Million, wenn wir die Kosten kumuliert bis 2050, geben wir etwa 1000 Milliarden an Putin und Co. Und dann habe ich immer gesagt, Putin und Saudi-Arabien.
Mhm.
Und dort haben alle zusammen immer gelacht und gesagt, hey. Und ich habe gesagt, weißt du, wir geben etwa 2500 Milliarden aus bis 50 für die Energie. Und ich habe gesagt, 1000 Milliarden davon geben wir an Putin und wir sollten aus denen raus. Und alle haben gelacht.
Okay.
Und jetzt ist das Lachen vergangen.
Das Lachen ist noch vergangen. Es gibt eine Energiestrategie bis 2035 mit Ziel. Sind die jetzt noch erreichbar, nachdem man jetzt offenbar ein paar Jahre vertrödelt hat?
Weil wir unseren Job machen, ja. Und zwar ist...
Ja, wie sollen wir... Also du meinst jetzt... Machen wir dann eher als bis jetzt?
Ja. Und jetzt ist sie im Kopf der Bevölkerung. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass durchaus, also dass jetzt der Hingerste und der Letzte merkt, Öl und Gas Und Atomenergie sind keine Zukunft.
Nein, das merken die
da nicht. Atomenergie, übrigens, das Uran, kannst du dir überlegen, wo das herkommt. Woher kommt das?
Vor allem aus Russland. Ja. Es gibt auch noch andere Quellen.
Es gibt auch noch andere Quellen. Und dann bist du genau gleich abhängig. Du musst einfach aus den nicht erneuerbaren raus, weil sie teuer sind und weil sie oder immer teurer werden. Und selber schauen, dass du auf eigenen Füßen kannst stehen.
Und dass wir jetzt unsere Ziele, die wir uns ja verpflichtet haben, Pariser Klimaabkommen erreichen werden, was meinst du?
Wenn man das macht, was gemäss wäre, und das heisst, proportional zu unserer Wirtschaftsleistung zubauen, dann können wir die erreichen, ohne weiteres.
Aber in der Schweiz haben wir ja noch folgende Situation. Wir haben den Rechtsstaat, und der ist zum Teil sehr kompliziert und so. Und die Bewilligungsverfahren, zum Beispiel, um irgendwie eine Staumauer am Grimsel zu machen, kann 20 Jahre lang blockiert werden. Das ändert sich ja nicht so schnell.
Ja, aber an dem wird es nicht scheitern. Das ist ein Detailproblem.
Was ist das?
Nein, es ist viel wichtiger, dass alle, die produzieren, die ganze Industrie, die grosse Dächer haben, die ganze Landwirtschaft, die grosse Dächer haben, dort auf Photovoltaik kommen. Das ist schnell machbar.
Aber wie viel soll denn Photovoltaik beitragen an unseren ganzen Energieverbrauch?
Also ich würde sagen, mindestens 30%, eventuell 40%. Ich soll eigentlich Photovoltaik allein ist die ganze Atomkraftwerke ersetzen.
Gut, und wie viel ist es jetzt?
Ja, jetzt ist es etwa 3,5 Terawattstunden, das ist von 24. Das
5%?
Ist, es ist 10%.
10%?
Also, ja. 5% vom Gesamten, ja.
Eben, ja.
5% vom Gesamten. Die Atomenergie ist ja etwa zwischen 30 und aber etwa ein Sechstel von dem.
Und haben wie lange laufen unsere Atomkraftwerke noch?
Also wenn wir uns jetzt schon, ich bin nicht Befürworter für lange Laufzeiten, weil das halt einfach immer das Restrisiko. Ich will lieber, dass wir schnell vorwärts machen und dann die abschalten.
Und da, aber dann müssen wir ja vorher eben das kompensieren.
Ja, natürlich.
Aber eben, wenn man weiss...
Wenn du würdest proportional zu unserer Wirtschaftskraft arbeiten, dann können wir jedes Jahr ein Spätsnau abschalten. Also ein Jahr ein Spätsnau 1, ein Spätsnau 2 und nachher in 3 Jahren hätten wir Gösgen und in weiteren 3 Jahren hätten wir nachher auch...
Aber geht es das mit Appell oder muss da die Regierung mehr machen? Eben, indem sie es mit Subventionen, mit anderen Massnahmen unterstützen. Man kann jetzt ja sagen, eben zum Beispiel, der Gasverbrauch wird wahrscheinlich zurückgehen im Winter, um die 15% einzusparen, die angepeilt worden sind. Vor allem auch darum, weil die Leute sagen, es ist so teuer geworden und zu heizen, dass sie das aus Kostengründen dann machen. Nicht, weil sie solidarisch sein wollen. Oder?
Das habe ich ja schon in meinem Buch gezeigt, dass eigentlich seit 2010 ist die fossile Heizung teurer. Ich weiss noch, im Jahr 2000 ist mit erneuerbarer Heizung doppelt so teuer gewesen wie Fossilheizen. Heute ist es genau das Gegenteil. Heute ist Fossilheizen doppelt so teuer wie erneuerbare Heizen. Also wenn du unternehmerisch rechnest, dann ist ganz klar, du musst heute erneuerbar heizen. Jetzt könnte man noch fragen, warum passiert das nicht? Weil du hast ein Mieter-Vermieter-Dilemma, nämlich beim dort erneuerbar heizen heisst hohe Investitionen, weil Wärmepumpe ist teuer, ein Bohrloch ist teuer und die Investitionen kannst du nicht abwälzen auf Mieter. Mhm. Und darum ist es für einen Mieter ist es immer noch günstiger, eine Ölheizung zu kaufen und die hohen Nebenkosten am Mieter zu überwälzen. Und das ist eigentlich eine von der grossen Problemen. Darum ist auch der Mieterverband eigentlich dagegen, dass man so etwas macht. Das ist rein aus Eigeninteresse, weil es für einen Vermieter einfach günstiger ist. Ausser es gibt Vermieter, und das gibt es immer wie mehr, die von Bruttomiete auf, also von Nettomiete auf Bruttomiete gehen und Heizungen inklusive haben. Und dann wird es günstiger. Und dann ist es ein Gewinn für den Vermieter.
Wenn du dein Buch heute nochmal schreiben oder überarbeiten würdest, was würdest du ändern? Das ist 2015, vor 7 Jahren rausgekommen.
Das Einzige, was ich würde ändern, ist einfach die internationale Statistik von BPI bauen, weil ich einfach sehe, weltweit passiert so viel mit den neuen Erneuerbaren. Und das ist bei den Schweizer nicht angekommen. Und das begreifen sie nicht.
Und die Amerikaner, die haben jetzt ja gerade ein neues Gesetz durchgebracht, Joe Biden, wo eben Klimaschutz und erneuerbare Energien massiv gefördert werden soll. Das Gefühl, das müsste in anderen Ländern ähnlich passieren, vor allem auch in der Schweiz.
Es passiert ja dort schon. Amerika, das glaubt man gar nicht, Amerika hat schon vor Biden und zu Trumps Zeiten haben die ein Drittel von der neuen Erneuerbaren in Amerika zugebaut worden. Und das ist nicht, weil die irgendwie ein grünes Mäntel haben wollen, sondern weil es einfach also starke wirtschaftliche Gründe.
Sie gerechnet haben.
Sie haben gerechnet, ja. Und die Schweizer haben Zahlen im Kopf, zu einem grossen Teil, die einfach veraltet sind, die nicht mehr state of the art sind.
Wann kommt dein erstes Buch raus, Toni, zu diesem Thema?
Ja, vielleicht mache ich die vierte Auflage von diesem Buch, wo ich nachher das Kapitel dranhänge. Oder?
Danke vielmals. Interessant, faszinierend, was du erzählst. Und es sind Eye-Openers drin, eben Sachen, die man vielleicht eben gar nicht hört. Eben die Heizung richtig einstellen ist wichtiger als ein bisschen weniger lang duschen. Danke vielmals. Letzter Titel.
Ja, ich habe da versucht, eigentlich aus dem arabischen Raum ein Stück zu nehmen, das kombiniert Jazz auch mit arabischer Musik. Und ich glaube, eben die Brückenbau ist zwischen die verschiedenen Kulturen, finde ich wichtig.
Das ist der Toni Gunzinger. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Radio 1. Radio 1. Die besten Songs. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.